Thema Zeuge sein. Was fällt euch spontan zu diesem Stichwort Zeuge ein? Wir wollen einfach mal gemeinsam unsere Gedanken ein bisschen kreisen lassen und einfach so auf Zuruf. Zeuge, was fällt euch ein? Jawohl, Gerichtsverhandlungen. Der einzige Zeuge kenne ich nicht. Worum geht's da? Na, um den einzigen Zeugen wahrscheinlich, ne? Gemeinheit, meineidigerweise. Ja. Unfallzeuge. Wisst ihr, was ein Knallzeuge ist? Den gibt's wirklich. Ich habe es auch nicht gewusst. Wenn zwei Autos aufeinander knallen und jemand gerade in dem Moment dann hinschaut, dann wird er vor Gericht als Knallzeuge geladen. Das Wort gibt's wirklich. Die Augenzeugen und Ohrenzeugen, aber auch den Knallzeugen. Was gibt's noch? Wie bitte? Zeugnis geben und Zeugnis empfangen, ja, ja. Ja, Zeugnis geben, was noch? Zeughaus, schon mal gehört? Was ist denn das, Zeughaus? Das ist lauter so ein Zeug in dem Haus. Ja, das sind Gegenstände aus der Vergangenheit, die man aufgefunden hat, die eben bezeugen, was früher gewesen ist. Zeughaus, oftmals auch Waffen und sowas. Der Trauzeuge, habt ihr damit schon mal zu tun gehabt? Der Trauzeuge, der bezeugt, bestätigt den Vorgang der Trauung als solchen. Es gibt Zeugen, die werden in die Erde eingebuddelt, vergraben. Flaschen, die kopfüber unter einen Grenzstein zum Beispiel eingegraben werden, nennt man Zeugen. Oder kleine Tontäfelchen, wo dieser Grenzstein nochmal bezeugt wird. Damit, wenn jetzt jemand oben sein Feld pflügt und kommt an so einen Grenzstein dran und der wird verrückt, kann man nach, ich meine jetzt nicht den Bauern, sondern den der Stein eben irgendwo anders hingerückt wird, da kann man da buddeln, wo ist denn die richtige Grenzstation und so. Und das nennt man auch Zeugen. Bei Gericht wurde schon genannt, da gibt es die Zeugenaussage, es gibt das Zeugeaussageverweigerungsrecht. Davon habe ich vor kurzem erst Gebrauch gemacht. Ich verrate jetzt nicht, wer es war. Ich habe gehört, die Predigt wird ins Internet gestellt. Aber da habe ich so ein schönes Bild bekommen von einer meiner Lieben. Die war bei Rot über die Kreuzung gefahren. Und da haben sie mich darauf hingewiesen, ich habe aber Zeugenaussageverweigerungsrecht. Und davon habe ich Gebrauch gemacht. Habe es zurückgeschickt ans Polizeipräsidium in Kassel und nun müssen die rauskriechen, wer das nur gewesen ist. Aber das Gericht hat sich immer eine eigene Überzeugung über eine Zeugenaussage zu bilden. Wir waren in Berlin mal in einer Gerichtsverhandlung, wo so als Beisitzer eben einfach so als Zuhörer, und da ging es um eine Sache, da wurde dem einen ein Glas Bier auf den Kopf gehauen in der Kneipe. Wir haben zwei Zeugen geladen und jeder hat was anderes mitgekriegt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wie will der Richter jetzt hier rausfinden, was nur eigentlich geschehen ist? Das Gericht hat sich eine eigene Überzeugung aus den Zeugenaussagen zu bilden. Es gibt das Zeugenschutzprogramm. Bei uns wahrscheinlich nicht ganz so stark. In Amerika hört man es immer wieder. Aber zum Bezeugen gehört auch ein Ereignis, das bezeugt wird. Und ein Zeuge ist immer auch eine Person, die das Ereignis wahrnimmt. Und deswegen kommt es auch zu unterschiedlichen Aussagen manchmal bei Gericht, weil jeder das anders wahrnimmt, was er da erlebt hat. Und da kommen wir in die Problematik mit der Wahrnehmung. Jeder Mensch nimmt die Ereignisse und das, was um ihn herum geschieht, über seine fünf Sinne wahr: riechen, sehen, hören, schmecken, fühlen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die innere Wahrnehmung. Und da kann man schon gar nicht mehr so richtig beschreiben, womit man das eigentlich wahrnimmt. Es ist so ein Gefühl, es ist so eine innere Stimme. Oder man sagt manchmal, ich habe es aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, was denn? Aus dem Bauch heraus entschieden. Oder es gibt so einen Satz oder eine Karte auf, eine Postkarte, da steht drauf, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ich denke, das beschreibt es am besten, diese innere Wahrnehmung, was man eben nicht mit den äußeren Sinnen wahrnimmt, denn auf unsere Sinne können wir uns ja nicht verlassen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die schauen wir uns mal an. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, sagt man, das geht nicht. Viele Menschen leiden unter einem ständigen Geräusch, Tinnitus, Aurium. Das hören die anderen nicht. Aber denjenigen, den es betrifft, kann das verrückt machen. Dieses ständige Geräusch. Ich habe jetzt erst mit jemandem gesprochen, der sagt, dass, wenn ich mich ablenke, dann geht es einigermaßen. Aber wenn ich dann wieder stiller oder abends einschlafen will und das Geräusch immerzu da ist. Und dann spielt unser Gehirn auch noch eine selektive Funktion. Physikunterricht vor vielen Jahren hat mich schon immer fasziniert, wie unser Auge und unser Gehirn zusammen funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass wir eigentlich alles auf dem Kopf stehend sehen. Die Linse unserer Augen dreht alles rum. Und da haben sie uns damals gesagt, dass ein Versuch gemacht wurde, man hat eine Brille gemacht, die alles richtig rumdreht. Und die Versuchspersonen haben die Brillen aufgesetzt, Tag und Nacht immer zu. Irgendwann hat sich's eingestellt, dass sie alles richtig rumgesehen haben. Und als sie die Brille wieder abgenommen haben, haben sie wieder die erste Zeit alles auf dem Kopf stehend gesehen. Das Gehirn hat das anders verarbeitet, umgesetzt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ihr könnt euch ja mal so eine Brille machen lassen. Das ist wirklich toll. Man sieht nur, was man sehen will. Ich höre nur, was ich hören will. Das hilft mir mit manchem leichter fertig zu werden. Hätte ich sagen, deswegen hat man ja zwei Ohren. Hier kann's rein, hier kann's raus. Ich hatte auch schon immer mal so eine Geräuschkulisse. Nicht so eine Ohrspülung mit den Ohrhörern und so lautes Gedröhne. Aber so eine Geräuschkulisse, wo man sich dann auf wesentliche anderes einfach besser konzentrieren kann. Ich zumindest. Kann nicht jeder. Es dürfen auch keine Lieder sein, wo ich einen Text verstehen will oder so. Da kann ich mich auch nicht ablenken. Aber eine Geräuschkulisse, irgendeine schöne Musik oder was. Oder Radio dabei laufen lassen, Fernsehen dabei laufen lassen. Und da konnte ich Hausaufgaben machen, damals, als ich noch jung war. Wir nehmen selektiv wahr, was uns gerade beschäftigt. Es entscheidet zum großen Teil darüber, was ich wahrnehme. Ein Bruder von Weimar hat vor kurzem erst erzählt, er hat mal über das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gepredigt. Und hinterher kam ein Bruder zu ihm und sagte, danke für diese Predigt, sie hat mir geholfen, meine Entscheidung zu treffen, dass ich eben mein Feld jetzt wieder bestellen soll. Er hat überlegt, ob er das Feld brachlichen lässt oder bestellen soll. Und da kam nur die Predigt vom vierfachen Ackerfeld und da war für ihn klar, ich muss das Feld bestellen. Ich muss es wieder ansehen. Ein spezielles Gebiet der Wahrnehmung ist, wie nehmen wir Gott wahr, sein Wirken wahr, sein Wirken in unserer Welt und in unserem Leben wahr. Wie leben wir mit dem auferstandenen Christus? Was nehmen wir da wahr und wovon? Und was bezeugen wir davon? Und wie können wir das bezeugen? Für die Predigt heute ist ein Abschnitt ausgewählt worden von der Evangelischen Allianz aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Ich lese uns einfach mal vor. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Wir wollen uns heute nicht auf das Thema einlassen, wann wird Jesus das Reich Israel wieder aufrichten. Das ist ein Thema für sich. Wir wollen auch nicht über den Empfang des Heiligen Geistes nachdenken. Das machen wir sicher wieder so zu Pfingsten. Auch Himmelfahrt soll heute nicht im Mittelpunkt stehen. Nur am Rande möchte ich zu Himmelfahrt sagen, Himmelfahrt ist kein Ortswechsel, sondern ein Amtswechsel Jesu. Wir wollen heute über diesen einen Satz nachdenken, ihr werdet meine Zeugen sein. Das sehen wir dann auch hier vorne dran, ihr werdet meine Zeugen sein. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist begabt, dass wir begeistert sind im wahrsten Sinn des Wortes von dem, was wir mit unserem Vater im Himmel und mit dem auferstandenen Herrn erlebt haben und immer wieder erleben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Da steht auch nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Nee, ihr werdet meine Zeugen sein. Wer die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat, ist ein Kind Gottes. Und wer ein Kind Gottes ist, ist in allem, was er tut und auch in dem, was er nicht tut, ein Zeuge für seinen Herrn, ein Kind Gottes. Unser Leben spricht Bände. Unser Alltag redet mehr über unseren Glauben, als wir mit Worten je sagen können. Ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen, was ihr mit mir erlebt habt, werdet ihr bezeugen, sagt Jesus. Was erleben wir heute mit Jesus? Im Gespräch mit anderen kann man immer wieder feststellen, was in der Bibel steht, ist für viele nicht beweiskräftig. Sie akzeptieren die Bibel einfach nicht als Wort Gottes und damit irgendeine Bibelstelle auch nicht als Beweis für irgendetwas. Wie kann man also jemanden, der die Bibel noch nicht als Wort Gottes sieht, begreiflich machen, dass Jesus auferstanden ist? Das kann man eigentlich nur, indem wir von dem erzählen, was wir selbst mit dem Auferstandenen erlebt haben. Wenn der auferstandene Herr mich nicht in seinen Dienst gerufen hätte, würde ich heute wahrscheinlich noch Kühe melken. Das hatte ich vor 34 Jahren gelernt. Zootechniker, Mechanisator, Spezialisierungsrichtung Milchproduktion. Zu Deutsch Rinderzüchter. Und wenn er mich nicht immer wieder in meinen Entscheidungen geholfen hätte, dann würde ich jetzt nicht hier stehen und von ihm erzählen. Aber das, was ich mit Jesus im Lauf meines Lebens erlebt habe, kann ich nur weitersagen, nur bezeugen. Ich kann es niemanden eintrichtern. Ich kann keinen überzeugen. Ich kann auch keinen bekehren. Es sei denn, wenn sie viel Schnee an den Füßen haben, dann mit dem Handfeger so den Schnee abkehren. So. In dem Sinne bekehren, das geht schon mal. Aber jeder kann mit dem Auferstandenen Erfahrungen machen, weil er lebt, weil er mitten unter uns lebt. Und dazu können wir den anderen einladen und Mut machen. Tu mal so, als ob es Gott gibt, und du wirst erleben, dass es ihn gibt. Es wird dazu einlädt. Probier es doch mal aus. Das Beten, das Reden mit Gott. In all deinen Überlegungen mal, ja, und wenn es einen Gott wirklich gibt, was wäre dann? Dass mir Mut macht, darüber nachzudenken. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir werden bezeugen, was er für uns bedeutet. Wir können bezeugen mit unserem Leben, wie er in uns lebt. Wir sind Zeugen, weil er als Auferstandener in uns Wohnung genommen hat durch seinen Heiligen Geist. Ja, unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund, unser ganzes Sein will Jesus gebrauchen, um Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Im griechischen Wort für Zeuge steckt das deutsche Wort Martyrium. Davon kommt auch das Wort Märtyrer. Da wird es schon wieder gefährlich, wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Märtyrer sein. Fernsehsendungen, die das aufschnappen und die christlichen Märtyrer mit den muslimischen Selbstmordattentätern in einem Atemzug nennen, gibt es inzwischen sehr viele. Es wird nicht differenziert, obwohl da Welten dazwischen liegen. Es ist eben ein Unterschied, ob einer wegen seines Glaubens als Märtyrer unverschuldet stirbt. Denken wir nur an Dietrich Bonhoeffer oder andere, die wegen ihres Glaubens unverschuldet als Märtyrer gestorben sind. Oder ob jemand mit ganzem Willen und im vollen Bewusstsein Selbstmord begeht und dabei andere ganz bewusst und willentlich mit in den Tod nimmt. weiß nicht, ob ihr das von Malaysia mitbekommen habt, wo eine katholische Zeitschrift Allah abgedruckt hat für Gott. Da sind die Moslems auf die Barrikaden gegangen, haben Demonstrationen angezettelt, Allah ist unser Gott. Und haben zwei oder drei Kirchen mit Molotow-Cocktails durch die Fenster geworfen, dass sie ausgebrannt sind. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Einerseits ist es Quatsch, weil Allah heißt übersetzt Gott. Da kann man nicht sagen, das ist unser Gott. Aber andererseits haben sie vielleicht mehr begriffen, die Moslems, dass ihr Allah wirklich nichts mit unserem Gott zu tun hat. Wenn man mal vergleicht, unser Gott hat einen Sohn, ihr Gott Allah hat keinen Sohn. Was manche Evangelischen noch nicht so begriffen haben. Dass eben Allah und Gott von der Sache her, der Gott der Moslems, anders ist als der Gott der Christen und der Juden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort steht dafür, dass wir als Christen in die Welt gesandt sind. Gesandt, die Botschaft von der Liebe Gottes weiterzusagen. Die Vergebung der Schuld, die wir erfahren haben, anderen mitzuteilen und selber auch Vergebung zu leben. Die lebendige Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu von den Toten haben, sie soll hinausstrahlen in die Nacht des Todes. Die ersten Christen hatten einige Stadtschwierigkeiten und Gott musste ein bisschen nachhelfen, aber dann haben sie es wirklich gepackt. Sie gingen hin in die Häuser, haben die ganze Stadt erfüllt, predigten das Wort in Judäa und Samarien, kamen nach Antiochia, wo sie die Barriere zu den Heiden durchbrachen und von dort gingen sie in die ganze Welt hinaus. Das können wir alles in der Apostelgeschichte nachlesen. Doch irgendwann haben die Christen wieder angefangen, Kirchenhäuser zu bauen und haben wieder von der Sendung auf Sammlung umgestellt. Auch heute haben wir noch unsere Gebäude, Gottesdienste und alle möglichen Programme und versuchen die Leute zu sammeln, irgendwie dorthin zu bringen. Bestenfalls organisieren wir mal eine Evangelisation in einem öffentlichen Gebäude oder laden die Leute dorthin ein. In Weimar haben wir die Allianz-Gebetswoche am Dienstag im Theater, Foyer 1. Mittwoch im Rathaus, Donnerstag im Mon Ami. Ich bin am Dienstag im Theater dran, ich weiß noch nicht, was das wird, was das werden soll. Das Theater selbst hat mir schon ein bisschen so einen Tipp gegeben, weil parallel dazu so ein Stück aufgeführt wird, die Anbetung der Eidechse und wie man Engel umbringt oder der Tod eines Engels oder so ähnlich. Ich habe mal geguckt, was das ist. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, wir beten den Schöpfer der Eidechse an, aber es steckt wahrscheinlich doch ein bisschen noch mehr dahinter und mehr drin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die Anbetung der Eidechse. Es hat ein ukrainischer Schüler, muss man sagen, 15-, 16-Jähriger, ein Buch geschrieben, einen Roman geschrieben, der heißt so, die Anbetung der Eidechse, hat darauf Bezug genommen auf Jim Morris, oder wie der hieß, The Celebration of, wie heißt Eidechse? Jedenfalls so aus der Rockzeit der 70er Jahre hat er so einen Rocktitel gemacht. Und da drin geht es darum, dass im Prinzip zwei Gangs dort in der Ukraine leben. Die eine, die so hippiemäßig drauf ist und einem sehr lieb und brav, und die anderen, die mehr rechtsorientiert sind. Und die Hippies werden von den Rechten immer da ganz schön in die Zange genommen. Und da beschließen die Hippies, den Anführer der Rechten umzubringen, ohne ihre Unschuld zu verlieren. Das geht natürlich nicht. Und deswegen eben dieser Titel. Die wollten eigentlich lieb und brav sein, wollten zurück zur Natur, die Eidechse anbeten, aber wurden dann gezwungen praktisch zu dieser Maßnahme und dadurch wurden sie als Engel letztlich getötet oder so in die Richtung. Ich weiß noch nicht, was ich daraus machen kann zur Einleitung der Allianz-Gebetswoche. Aber ich denke, Gott wird mir schon was einfallen lassen. Er hat mehr Fantasie als wir. Aber wie können wir eine ganze Stadt mit dem Evangelium erreichen? Nicht nur mal hier und dort was inszenieren. Können wir, wie der Paulus durch seinen Dienst in Ephesus bewirken, dass jeder in der ganzen Provinz das Wort des Herrn hört? Jeder in der ganzen Provinz. Ich habe gedacht, na, da haben sie ein bisschen übertrieben. Wird wohl nicht so schlimm gewesen sein. Jeder in der ganzen Provinz. Bis ich dann an einen Brief gestoßen bin von Gaius Plinius Caecilius Secundus. Kennt ihr den? Plinius der Jüngere genannt. Er lebte von 61 bis 115 unserer Zeitrechnung. Er war ein römischer Senator und Schriftsteller und hat in einem Brief an den Kaiser in Rom um Rat gebeten, wie er denn mit den Christen umgehen soll. Der Brief steht nicht im Neuen Testament, aber ich fand es trotzdem interessant, was der so geschrieben hat. Die Epistulae, Buch 10, Vers 96, da redet er von beinahe verödeten Tempeln. Die Christen haben so zugenommen, dass die heidnischen Tempel beinahe verödet sind. Er redet von lang aufgegebenen heiligen Handlungen und davon, dass das Fleisch von den Opfertieren kaum noch Käufer findet. Sind alle Christen geworden. Und dann schreibt er weiter, und nicht nur über die Gemeinden, sondern auch über die Dörfer und Wälder hat sich die Ansteckung mit diesem Aberglauben verbreitet. Mit Aberglauben meint das Christentum. Können wir uns das vorstellen? Die ganze Stadt Jena, Christen. In jeder Kneipe abends, Hausbibelkreis beim Gläschen Wein. Der Wagnergasse da, diese ganze Kneipenmeile. Montag in der ersten, Dienstag in der zweiten, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, die Kneipen. In den Theatern werden Verkündigungsspiele aufgeführt, die Jesus wirklich darstellen und nicht so Persiflagen darüber. Jeder in der ganzen Provinz das Wort des Herrn gehört. Können wir uns das überhaupt vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit sich der christliche Glaube in den ersten Jahrhunderten ausgebreitet hat? Dafür braucht es, dass jeder Christ ein Missionar ist. Dafür braucht es heute die ganze Gemeinde, die von Sammlung wieder zu Sendung umschaltet. Und zwar nicht nur, dass Gemeinden mal einen Missionar oder Evangelisten aussenden, sondern so, dass jeder Christ zu einem Gesandten, zu einem Boten an Christi Stadt wird. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und damit meint er nicht nur die Hauptamtlichen, sondern alle seine Jünger. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ohne dass wir über unseren Glauben sprechen, ohne unser persönliches Bekenntnis, werden wir Jesu Auftrag allerdings nicht erfüllen können, seine Zeugen zu sein. Was wir mit ihm persönlich erlebt, was wir von ihm verstanden haben, das alles sollen wir nicht egoistisch oder ängstlich für uns behalten, sondern sollen es anderen Menschen bezeugen. Manfred Siebald singt es in einem Lied, fehlt dir ein Mensch, der sich nicht still an deiner Liebe mästen mag, der nicht für sich behalten will, was ihm von dir kommt, Tag für Tag? Sind wir solche, die sich an Gottes Liebe mästen? Wir sollen sie weitergeben, weitertragen. Das, was wir mit Jesus erlebt haben. In dem Wort bezeugen steckt auch das Wort zeigen. Mit unseren Worten und mit unserem Leben sollen wir den Menschen Christus zeigen, Christus vor Augen stellen. Denn nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Christus will in uns und durch uns leben. Wir sollen Christus bezeugen. Beweisen können wir ihn nicht. Weder den auferstandenen Herrn noch unseren Glauben. Das können wir nicht beweisen. Wir können auch Gott nicht beweisen. Er will auch nicht, dass wir ihn beweisen. Er will, dass wir ihn lieben und dass wir ihm vertrauen. Gottes Reich, der Einfluss des Heiligen Geistes auf uns und Jesu Nähe sind Wirklichkeiten, die wir nur im Glauben erfahren können. Mit Worten und mit unserem Leben können wir diesen Glauben bezeugen. Wir hören auf die Botschaft des Evangeliums, wir werden selber dabei vom Geist Gottes ergriffen und gesandt. Wir lernen dabei, der Allmacht Gottes zu vertrauen, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und wer von dieser Botschaft der Bibel gepackt und inspiriert wurde, der wird sich nicht ängstlich verkriechen und seinen Glauben verbergen. Er wird sich zu Christus bekennen und nicht kneifen, wenn die Situation sein Zeugnis erfordert. Vielleicht überrascht es uns, welche positive Wirkung Christus unserem persönlichen Glaubenszeugnis beimisst. Aber nicht anders wird es den Jüngern ergangen sein, als sie sich von Jesus berufen ließen, da wussten sie nicht, worauf sie sich da einlassen. Hätten sie da je gedacht, was Gott alles durch sie bewirken würde? Hätten sie je gedacht, dass aufgrund ihres Zeugnisses eine Weltkirche, eine weltweite Gemeinde Gottes entstehen würde? Der auferstandene Herr hat durch seinen Geist in jedem Einzelnen gewirkt. gesamte Apostelgeschichte macht das deutlich. Und er will auch durch uns heute weiterwirken, sein Reich bauen. Er will durch uns, und zwar durch jeden einzelnen seiner Kinder, Menschen in Gottes Gemeinschaft rufen. Amen. Ich möchte uns zum Schluss noch ein Lied singen, das das alles ein bisschen zusammenfasst. Du stehst hier an Jesus Statt, ist dir das klar geworden? Stellvertretend für den Herrn lebst du in dieser Zeit. Er braucht deine Füße und Hände, deinen Mund, dein ganzes Sein. Wie viel Gott in dieser Welt tun kann, liegt mit an dir. Sage nicht, ich bin es müde, sage nicht, ich kann nicht mehr. Überprüfe den Kontakt zu Jesus, hat die Schuld an dieser Krise wirklich er? Er durchlitt so viele Kämpfe und hat sie siegen vollbracht. Weil er Gottes Willen stets befolgte, schenkte Gott ihm auch die Macht und er gibt sie auch dir. Und denk dran, du stehst hier an Jesus Statt, ist dir das klar geworden? Stellvertretend für den Herrn lebst du in dieser Zeit. Er braucht deine Füße und Hände, deinen Mund, dein ganzes Sein. Wie viel Gott in dieser Welt tun kann, liegt mit an dir. Fühl dich nicht im Schatten anderer, meine nicht, du seist kein Christ. Jener andere zählt vor Gottes Augen auch nicht mehr, als du in deiner Schwachheit bist. Lass dich nicht so leicht schockieren und denke stets daran. Gott lässt sich gern ausprobieren, fang damit zu rechnen an. Und du merkst seine Kraft. Und denk dran, du stehst hier an Jesus Statt, ist dir das klar geworden? Stellvertretend für den Herrn lebst du in dieser Zeit. Er braucht deine Füße und Hände, deinen Mund, dein ganzes Sein. Wie viel Gott in dieser Welt tun kann, liegt mit an dir. Sag dir Gottes Wort zu wenig, fehlt zum Beten dir die Lust. Gehst du anderen Menschen aus dem Wege, wenn du merkst, dass du nun Gott bekennen musst? Nimm dir einmal Zeit, steh still vor deinem Gott und Herrn. Und lass dir von Jesus zeigen, wie er dein Leben führen will. Komm vom eigenen Weg zurück. Und denk dran, er gab sich an deiner Statt. Ist dir das klar geworden? Stellvertretend gab er sich für dich in jener Zeit. Er gab seine Füße und Hände, seinen Mund, sein ganzes Sein, um für dich die Möglichkeit zu schaffen, nah bei Gott zu sein. Und denk dran, du stehst hier an Jesus Statt, ist dir das klar geworden? Stellvertretend für den Herrn lebst du in dieser Zeit. Er braucht deine Füße und Hände, deinen Mund, dein ganzes Sein. Wie viel Gott in diese Welt tun kann, liegt mit an dir.